NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Juli 1868. Der Geburtstag der amerikanischen Astronomin Henrietta S. Leavitt.
Sehr verehrte Miss Leavitt, was mir ein Freund, Professor in Uppsala, über Ihre bewunderungswürdige Entdeckung berichtete, hat mich so tief beeindruckt, dass ich ernsthaft gewillt bin, Sie für den Physiknobelpreis 1926 zu nominieren. Obwohl ich gestehen muss, dass mein Wissen auf diesem Gebiet ziemlich unvollständig ist.
Irritiert ließ der neue Direktor des Harvard College Observatoriums in Cambridge, Massachusetts, diese Zeilen. Ein Mitglied der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm hat sie im Februar 1925 aufgegeben. Weiß man in Stockholm nicht, dass Henrietta Leavitt bereits 4 Jahre zuvor gestorben ist? Und posthum kann ein Nobelpreis nicht verliehen werden. Eine böse Laune des Schicksals und der bittere Nachhall eines schweren und doch reichen Lebens.
Aber um welche bewunderungswürdige Entdeckung geht es eigentlich? Womit hatte Miss Leavitt, diese schlanke Frau mit dem ernsten, schmalen Gesicht, den Schweden derart beeindruckt? Ganz einfach. Henrietta Swan Leavitt hatte den Schlüssel zum Universum gefunden.
1868 als ältestes Kind einer Pastorenfamilie in Lancaster, Massachusetts geboren, erhält Henrietta die standesgemäße, exzellente Ausbildung der oberen Mittelschicht. Am Radcliffe College im neuenglischen Cambridge studiert sie alte und moderne Sprachen, besucht Kurse in Philosophie, Naturgeschichte, Mathematik und im letzten Jahr eine Vorlesung in Astronomie. Ihr Schlüsselerlebnis.
Henrietta verfällt den Sternen, fasziniert von der Fülle an Informationen, die Astronomen dem Licht der glitzernden Punkte entlocken. George Johnson, Autor einer kleinen Leavitt-Biografie.
Sie fand wohl die Vorstellung attraktiv, in der Wissenschaft arbeiten zu können, und wenn auch nur am Rand. Damals der einzige Weg für eine Frau. Sie brauchte bloß über die Straße gehen zum Observatorium und sich als Volontärin bewerben. Und dort sagten sie, man sei froh, sie könne eine Weile unbezahlt arbeiten.
Es werden fast 30 Jahre. Denn Edward Pickering, damals Direktor des Observatoriums, erkennt bald das Potenzial dieser jungen Frau und bietet der 27-Jährigen 1895 eine Stelle als Assistentin an. Die Bezahlung knapp unterm Mindestlohn. Dass Henrietta langsam ihr Gehör verliert, stört Pickering nicht. Er braucht ihre mathematische Begabung für sein Mammutprojekt, die Vermessung des Himmels.
Es war eine Art Klassifizierung, so wie Schmetterlinge sammeln. Pickering wollte alles katalogisieren, was es über den Sternenhimmel herauszufinden gab. Theorie oder Bedeutung? Uninteressant. Man war zum Sammeln von Informationen angetreten.
Schließlich hatte er seinen Geldgebern, großen Stiftungen und reichen Erben eine umfassende Datenbank versprochen. Ein Universum aus Glas, aus gläsernen Fotoplatten. Die würden den ganzen Himmel, nördliche und südliche Hemisphäre, dokumentieren.
Aber nicht nur mit Position, Helligkeit und Farbe, sondern auch vor allem astrophysikalisch. Dieter B. Hermann, Berliner Wissenschaftshistoriker mit Schwerpunkt Astronomie.
Die Astrophysik war ja sozusagen eine neue Disziplin. Also so gegen Mitte des 19. Jahrhunderts haben solche großen Geister wie Bessel oder Gauss behauptet, Astronomie ist die Wissenschaft von der Bewegung der Sterne. Alles andere ist Spinnerei. Ich sag's mal ein bisschen drastisch. Dann wurde die Spektralanalyse entdeckt durch Kirchhoff und Bunsen ja hier in Deutschland.
Und damit holen sich die Astronomen Objekte aus Hunderten, Jahrhunderttausenden Lichtjahren Entfernung sozusagen auf den Labortisch, indem sie das Licht eines Sterns in seine Spektralfarben auffächern und in den dunklen Linien im Spektrum den chemischen Fingerabdruck der strahlenden Sternoberfläche identifizieren.
Und da hat eben das Cambridger Observatorium, das Harvard Observatorium, Pionierarbeit geleistet. Die haben also zum Beispiel das zerlegte Licht der Sterne, das Spektrum, das beinhaltet ja diese Informationen über Temperaturen der Sterne, über chemische Beschaffenheit der Sterne, über Magnetfelder der Sterne und so weiter. Die haben eben Hunderttausende solcher Spektren in Katalogen zusammengefasst.
Durch den unermüdlichen Fleiß, die minutiöse Präzision und die unendliche Geduld einer Gruppe mathematisch versierter Frauen, scherzhaft Pickerings Harem genannt.
Man muss sich diese Frauen in einem Raum vorstellen, die Kleider hochgeschlossen, die Haare hochgesteckt, alles sehr viktorianisch. Da sitzen sie also, konzentriert über den fotografischen Glasplatten, die sie akribisch studieren, um Positionen und Helligkeiten zu messen, die Werte umzurechnen und in Laborbüchern festzuhalten. Und mittendrin Henrietta Leavitt.
Und die Henrietta Leavitt war offensichtlich eine besonders begnadete Frau auf diesem Gebiet. Sie hat sich vor allen Dingen mit veränderlichen Sternen beschäftigt.
Der erste derartige Stern wurde bereits 1784 entdeckt. Der Stern Delta im Sternbild Cepheus. Deshalb nannte man die veränderlichen Cepheiden.
Sterne, die ihre Helligkeit verändern, also hell werden, dann dunkler, wieder hell, im Zyklus von Tagen oder Wochen. Man schaut sich also Fotoplatten derselben Stelle am Himmel an, die zu verschiedenen Zeiten aufgenommen wurden, und sucht nach Lichtpunkten, die sich verändern, und enträtselt so langsam den Rhythmus.
Sie hat also mit einem unwahrscheinlichen Fleiß veränderliche Sterne nicht nur beobachtet, sondern auch neue entdeckt. Das sind nachher zum Schluss Tausende gewesen, die sie entdeckt hat. Und darunter hat sie sich auch mit veränderlichen Sternen in zwei kleinen Begleitsternsystemen unserer Milchstraße beschäftigt. Das ist einmal die große Magellanische Wolke und die kleine Magellanische Wolke. Die kann man bei uns gar nicht sehen am Himmel, die sind nur am südlichen Sternenhimmel zu sehen.
Eine eigens in Peru gebaute Sternwarte fotografierte dort die Magellanischen Wolken, transportierte die fragilen Fotoplatten per Maultier über abenteuerliche Wege zur Küste und verschiffte sie rund ums Kap Horn nach Boston Harbor, nicht weit von Cambridge.
Und bei dieser Arbeit, da ist ihr was Merkwürdiges aufgefallen, was ja auch nur wieder zeigt, dass sie eine echte Wissenschaftlerin war. Sie hat nämlich bemerkt, dass die Periode des Lichtwechsels dieser Sterne etwas zu tun hat mit der scheinbaren Helligkeit dieser Sterne. Also wenn ein Stern eine geringere scheinbare Helligkeit hatte, dann hatte er eine andere Periode des Lichtwechsels, als wenn er eine größere scheinbare Helligkeit hatte.
Doch lässt sich daraus eine Gesetzmäßigkeit ableiten? Schließlich ist die wahrgenommene, die scheinbare Helligkeit von der Entfernung der Lichtquelle abhängig. Dieselbe Lichtquelle in doppelter Entfernung erscheint nur ein Viertel so hell, in zehnfacher Entfernung nur noch ein Hundertstel. Dagegen erscheinen zwei unterschiedlich helle Lichtquellen in gleicher Entfernung so verschieden, wie sie tatsächlich sind.
Dann kam mir aber die Idee, wenn diese Sterne alle in dieser kleinen Magellanischen Wolke liegen, dann sind sie auch alle etwa gleich weit entfernt. Und das ist eine geniale Idee gewesen, denn das bedeutete natürlich letzten Endes, dass diese scheinbaren Helligkeiten doch ein Ausdruck der wirklichen Helligkeiten waren, weil sie ja alle gleich weit entfernt sind.
Heißt, Henrietta Leavitt kann die Periode veränderlicher Sterne mit ihrer wahren Helligkeit verknüpfen. 1912 publiziert sie ihre Entdeckung unter dem lakonischen Titel
1777 Variable in den Magellanschen Wolken
und konstatiert gegen Ende nüchtern:
Eine besondere Relation zwischen der Helligkeit und der Periodendauer sollte erwähnt werden. Die helleren Variablen haben die längeren Perioden. Da alle diese Sterne etwa gleich weit entfernt sind von der Erde, sind ihre Perioden offensichtlich an die wirkliche Helligkeit gekoppelt.
Damit aber hatte die aufmerksame Beobachterin, ohne es auszusprechen, die Entfernung der variablen Sterne mit deren gut messbarer Periode verknüpft.
Und wenn man jetzt die Periodenhelligkeitsbeziehung dadurch eicht, dass man von einigen dieser Typen die wirkliche Entfernung kennt,
heißt, die Entfernung auf klassischem Weg messen kann, weil sie nah genug sind.
Dann ist diese Periodenhelligkeitsbeziehung von Frau Leavitt geeignet, um die Entfernungen aller möglichen Objekte im Weltall zu bestimmen, in denen solche Sterne vorkommen.
Henrietta Leavitt hatte der Astronomie das Metermaß für den Kosmos geschenkt. Schon im Jahr darauf gelang die erste Eichung am Potsdamer Astrophysikalischen Observatorium. Schnell wurde es Routine, aus der Periode eines variablen Sterns seine wahre Helligkeit bestimmen und aus dem Verhältnis zur scheinbaren Helligkeit auf der Fotoplatte die Entfernung berechnen.
Die Periodenhelligkeitsbeziehung ist ihre entscheidende Entdeckung gewesen, weil die uns das Fenster in die Tiefen des Universums geöffnet hat.
Immer wieder musste die stille, in sich gekehrte Frau, es gibt weder Briefe noch Tagebücher, ihre grundlegende Arbeit am Observatorium unterbrechen, wegen langwieriger Krankheiten und um den Eltern zu helfen. So scheinen Leben und Arbeit fast wie einer ihrer Lieblingssterne. Periodisch hell und dunkel.
Für Pickering ein Albtraum. Hatte er Henrietta doch mittlerweile sein Lieblingsprojekt anvertraut, die Nordpolarsequenz. Mit extrem präzisen Helligkeitsmessungen an dieser Sterngruppe will er einen neuen Standard setzen.
Inständig fragen seine Briefe, wann sie wiederkommt. Er schickt ihr Unterlagen, ja sogar die unersetzlichen Fotoplatten nach Beloit, Wisconsin. Dort wohnen die Eltern, wenn sie nur weitermacht. 1917 präsentiert die 49-Jährige das Resultat ihres akribischen Riesenaufwands.
Aber auch andere wollen von Leavitts Können profitieren. Harlow Shapley, Pickerings Nachfolger am Harvard-Observatorium, in einem Kompliment nicht ohne Hintergedanken.
Ich glaube, Ihre Entdeckung der Relation von Periode zu Helligkeit wird zu den wichtigsten Ergebnissen der Astronomie gehören.
Mit Hilfe von Leavitts Variablenexpertise untersucht Shapley Größe, Form und Zentrum der Milchstraße. Seine Resultate sprengen das alte Weltbild. Die gigantische Größe unserer Milchstraße zeigt ihm, sie stellt das ganze Universum dar. Die Erde schiebt er aus der Mitte weit nach außen und macht den Menschen zur Randfigur. Aber ist Shapleys Universum tatsächlich alles? Ist alles am Himmel wirklich Teil unserer Milchstraße?
Während die Astronomen über diese Frage streiten, bringt der Magenkrebs Henrietta Swan Leavitt langsam um, bis sie im Dezember 1921 stirbt, 53 Jahre alt. Ihre Periodenhelligkeitsrelation aber enthüllt schon 2 Jahre darauf ein noch grandioseres Universum. Durch Edwin Hubble, einen jungen Astronomen, gerade aus dem Ersten Weltkrieg ans weltgrößte Teleskop auf dem Mount Wilson zurückgekehrt. Professor Dieter B. Herrmann.
Er hat nun bei der Betrachtung eines anderen Nebelflecks am Himmel, den nennen wir den Andromeda-Nebel, festgestellt, dass dort in diesem Nebel Delta-Cephei-Sterne stehen. Das heißt also Sterne, von denen man aufgrund ihrer Lichtwechselperiode die absolute Helligkeit bestimmen konnte.
Und im Vergleich mit der sichtbaren Helligkeit die Entfernung.
Und das war nun wie ein Paukenschlag. Denn dabei stellte er fest, dass der Andromeda-Nebel ganz weit außerhalb unseres Milchstraßensystems liegt. Und das war eigentlich die erste große Entdeckung eines extragalaktischen Objektes. Und dieses Vordringen in die Tiefen des Universums, das war dann der Grundstein der modernen Kosmologie.
Der Kosmologie des Urknalls, deren Fundament Henrietta Leavitt legte. Und deshalb will eine Initiative ihre Periodenhelligkeitsrelation als Leavittsches Gesetz verewigen. Das geht auch nach ihrem Tod und zählt in der Naturwissenschaft mehr als ein Nobelpreis.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an Henrietta S. Leavitt, die heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.